Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Voi, der Blindenfußball-Podcast mit Jonas Barkmann auf meinsportpodcast.de.
Die reguläre Saison in der Blindenfußball-Bundesliga ist zu Ende. Der FC St. Pauli und die SFBG Blister Marburg stehen im Finale und werden am 31. August den Nachfolger des MTV Stuttgart ausspielen. Im Fernduell setzen sich die Marburg gegen Borussia Dortmund durch. Die Schwarz-Gelben sorgen ihrerseits am vergangenen Spieltag in Stuttgart für ordentlich Diskussionsstoff. Warum der BVB in die Kritik geraten ist und letzten Endes auch das Finale verpasst hat, möchte ich heute in einer neuen Folge von VOI, der Blindenfußball-Podcast, hier auf meinsportpodcast.de klären. Ja, dabei habe ich gleich einen bekannten Gast eingeladen. Teammanager, man hört ihn schon im Hintergrund, und Standby-Spieler bei der Borussia. Ich begrüße Hasan Çalıkalp. Hallo Hasan.
Hallo.
Ja, dann lass uns loslegen, ein bisschen über den Spieltag quatschen. Hast du schon denn die Enttäuschung über die verpasste Finalteilnahme verdaut?
Ja, mehr oder weniger. Natürlich haben wir diesen Spieltag auch versucht zu verarbeiten. Wir haben diesen analysiert und sind da sicherlich auch zu Ergebnissen gekommen. Ja, es war insgesamt etwas unglücklich, wie ich finde, aus unserer Sicht etwas unglücklich agiert. Ja, und aber wenn man sportlich verliert, dann muss man das auch so respektieren. Wir werden hoffentlich die richtigen Schlüsse ziehen für die nächste Saison.
Was hat denn letztendlich den Ausschlag gegeben, dass ihr nicht ins Finale gekommen seid, abgesehen jetzt von der Niederlage gegen Stuttgart und gegen Marburg?
Naja, wir haben im Vorfeld gesagt, unser Minimalziel ist, unter die ersten vier zu kommen. Das haben wir erreicht. Und dann, als dann tatsächlich auch noch die Chance war, ins Finale zu kommen, haben wir manche Aspekte vielleicht nicht ganz so berücksichtigt. Wir waren in einigen Situationen etwas unnötig zu hektisch, zu schnell gespielt, statt das Spiel zu beruhigen. In anderen Situationen wiederum, wie zum Beispiel gegen Stuttgart, die ja sehr aggressiv gespielt haben. Aggressiv heißt nicht jetzt zwingend unfair, sondern halt sehr giftig gespielt haben. Ne? Da haben wir es versäumt, auch entsprechend gegen zu wirken. Diesen Kampf haben wir nicht tatsächlich so angenommen. Das war schade, ist aber eine Erkenntnis, wo wir eben für die Zukunft daraus lernen können.
Wobei es ja letztendlich von beiden Mannschaften ein hektisches Spiel war. Ich meine, ich sehe jetzt gerade hier ein Zitat von Manfred Dünsing, der Trainer der Marburger, der sagte, es entwickelte sich ein nicktiges bis hässliches Spiel.
Es war teilweise hässlich, ja.
Wobei man ja auch sagen muss, zwei Spieler ja auch vorzeitig das Feld ist erwiesen. Alex Fangmann mit Gelb-Rot und Sergej Mansos aufgrund des fünften persönlichen Fouls. Also das unterstreicht so ein bisschen nochmal, dass es etwas hitziger wurde. Jetzt nicht großartig unfair, finde ich. Dafür aber die Szenen irgendwie nach dem Spiel, habe ich so das Gefühl. Wie hast du das letztendlich gesehen?
Also es war ein dramatisches Spiel, sicherlich auch geprägt von Spannung. Die Stuttgarter wollten unbedingt gewinnen und wir wollten natürlich auch unbedingt gewinnen. Die spielentscheidende Szene war kurz vor der Halbzeitpause, wo der Alex in unseren Torwart reinrennt. Da verstehe ich nicht, warum man da nicht auch einen Foul gegeben hat.
Hat man, weil man hat auch Gelb gegeben.
Ah, da hat man Gelb gegeben.
Das war
kein Mannschaftsfoul, ne?
Das könnte ich jetzt tatsächlich auf die Schnelle nachgucken, wenn du ein paar Sekunden weiterredest.
Ja. aber eine andere Situation, wo Alex, ich glaube, über unseren Ted gestolpert ist und dann beim Fallen noch den Fuß hochgezogen hat, dass, wo er den Ted noch einen mitgeben wollte. Das hätte man auch entsprechend ahnen können, hat man nicht geahndet. Ja, und dann auch diese verbalen Äußerungen, die auch die Schiedsrichter mit Sicherheit gehört haben oder hätten hören müssen, mit den russischen Tretern. Also das war schon auch verbal schon entsprechend auf Aggression gepolt.
Ob du es glaubst oder nicht, aber ich habe tatsächlich heute Kontakt mit Alex Fangmann gehabt, weil ich wusste, dass du auf diese Szene anspielst. Er hat gesagt, sowas hat er nicht gesagt, er hat nur gesagt, was für Treter ihr euch da eingekauft habt.
Nee, das Wort russische Treter ist schon gefallen.
Also, ich habe es tatsächlich nicht gehört.
Er kann es schönreden, also ich habe es selber persönlich auch gehört. Also okay. Von daher, ja, und dann nach dem Spiel diese Szene, diese Situation, die waren natürlich, das war ein No-Go, weil was haben die Stuttgarter in dem Fall jetzt für den deutschen Blindenfußball in der Situation getan?
Du musst ja auch mal die Szene der Situation erklären. Es war ja nicht jeder Zuhörer da in Stuttgart am Kreerwald dabei nach dem Spiel oder während des Spieltages.
Ich weiß nicht, optisch habe ich es nicht wahrgenommen, nur verbal, dass der Wittert gerufen hat, dass diesen Sieg haben wir den deutschen Blindenfußball geholt und fahrt nach Hause, sonst prügeln wir euch heim oder ähnliche Gesänge. Das war schon nicht so schön. Damit haben sie sich in meinen Augen eher ins Abseits befördert und ich fand es auch eher beschämend, als es in irgendeiner Form sportlich zu finden.
Dann lass uns ohnehin mal, wenn wir schon dabei sind, über den Spieltag sprechen. Los ging es ja am vorletzten Samstag mit eurem Spiel gegen Marburg 1-0. Da war noch ohne die beiden russischen Nationalspieler Tikhonov und Mansos. Was war so da eure Devise? Einfach so lange wie möglich die Null halten, in der Hoffnung, man rettet das 0-0? Oder war schon eure Devise, auf Sieg zu spielen?
Na, wir wollten schon versuchen zu gewinnen, aber mit unseren Mitteln. Wir wussten, dass Marburg eine spielstarke Mannschaft ist und dadurch, dass zwei der vier auf dem Feld stehenden Spieler kaum Training hatten und mit der Mannschaft nicht trainiert hatten, dass da die Abstimmung und die Abläufe nicht ganz so einfach werden würden. Also wir wollten versuchen, die Marburger von unserem Strafraum fernzuhalten und durch Nadelstiche vielleicht den einen oder anderen Konter setzen, wovon dann hätte einer hoffentlich drin sein sollen, aber das hat nicht geklappt. Und dann zum Schluss, 6 Minuten vor Schluss oder wann das war, dann da waren wir zu hektisch, zu unruhig. Haben wir unnötig schnellen Abwurf. Unsere Mitspieler waren noch nicht so weit in Stellung und gibt einen Ballverlust. Und dann kamen wir in Bedrängnis und verursachten einen Foul. Und dann der folgende Freistoß, der wurde dann etwas unglücklich ins Tor abgefälscht von unserem Spieler, Abwehrspieler, das, sowas kann passieren, aber es war nicht nötig. Das ist das sonst. Marburg war spielbestimmend, feldüberlegen, keine Frage. Aber es war jetzt nicht so, dass sie jetzt, dass man hätte sagen können, sie haben das Spiel hoch verdient, weil sie, 10-0 oder 2 Torchancen hatten. Das war es ja nicht. Also es gab ja insgesamt nicht allzu viele Torchancen.
Wobei natürlich auch der Regen ein Stück weit mitspielte. Ne? Also es hat ja der Regen, der letztendlich in Stuttgart runterkam zu Beginn dieses Samstages, hat euch ja nicht unbedingt in die Karte. Also euch selber als Dortmunder, ja, den Marburgern ja nicht mit ihren technisch versierten Angriffsspielern Alcan Pektas und Temi Kuttig.
Ja gut, aber dann können wir auch sagen, bei uns in Dortmund gab es ja auch am Samstagnachmittag Regen. Ob jetzt gegen Stuttgart oder auch gegen St. Pauli, dass die Spiele auch unterbrochen werden mussten. Also so schlimm war es jetzt in Stuttgart nicht. Und von daher, klar, bei Regen ist es etwas schwieriger, seine technische Überlegenheit auszuspielen. Aber ich fand das jetzt nicht so dramatisch.
Dann lass uns mal die weiteren Spiele im Schnelldurchlauf durchgehen. Stuttgart gegen Berlin-Köln 0-0. Schalke 0-4 gegen St. Pauli 1-1. Dann habt ihr gegen Berlin-Köln mit 2-0 gewonnen. St. Pauli gegen Stuttgart 1-1. Der Abschluss dann am Samstag mit Schalke gegen Marburg mit 0-5. Am Sonntag dann noch St. Pauli gegen Marburg 4-1. Allerdings ohne Robert Wazecha und ohne Temi Kuttig, der im Spiel gegen den BVB sich eine Gehirnerschütterung zuzog und dann eine Vorsichtsmaßnahme vom Doc der deutschen Nationalmannschaft erhielt. Also da ja, wird es interessant sein in Saarbrücken, wie es dann letztendlich dann mit den beiden besten Mannschaften auch personell dann ablaufen wird. Dann noch Schalke 04 gegen Berlin-Köln 9-0 und Borussia Dortmund eben gerade erwähnt gegen den MTV Stuttgart 0-1. Ja, Hassan, würdest du sagen, Berlin-Köln, die Überraschung letztendlich dieses Spieltags, abgesehen davon haben sie ja gegen euch nur 0-2 verloren und was vielleicht auch für viele aus der Blindenfußballszene noch überraschender war, das 0-0 gegen den amtierenden deutschen Meister. Klar, das Chancenverhältnis war, ich weiß gar nicht, 30-3, wobei Nico Rota, ich glaube, ein oder zweimal wirklich frei am Sechser war, wenn er da entweder die richtige Entscheidung trifft oder aber richtig geguided wird. Ich weiß nicht, was da letztendlich dazu führte. Dann kann es auch durchaus mal im Tor von Tim van Aken klingeln.
Ja, hätte passieren können. Aber ich finde das ein super Erfolg für die Spielgemeinschaft, weil sie konnten ja nicht großartig zusammen trainieren und die haben sich da wirklich tapfer geschlagen, auch gegen uns. Sie haben uns das Leben schwer gemacht und hinzu kommt, dass wir dann auch teilweise zu egoistisch gehandelt haben auf dem Feld, statt mehr miteinander zu spielen, besser zu kommunizieren und damit die Abläufe ein bisschen besser klappen. Aber nein, die haben richtig gut gegengehalten und es war nicht so einfach, gegen Berlin zu spielen. Und das fand ich jetzt richtig gut auch, dass so eine vermeintlich schwache Mannschaft, dass die trotzdem in der Lage sein kann, einer deutlich besseren Mannschaft das Leben auch schwer zu machen.
Ja, vor allen Dingen hattet ihr ja mehr oder weniger zu Beginn der Partie so einen kleinen taktischen Kniff, habt ja Ted Altenbasch, der sonst ja eher für den Defensivbereich zuständig war im Verlauf dieser Saison, mal nach vorne gezogen und hat sich ja sofort nach 3 oder 4 Minuten ausgezahlt, eher gesagt, meine ich. Hat dann das 1-0 geschossen. Ja, und dann habt ihr euch echt schwer getan und dann so ein Distanzschuss von Jonas Fuhrmann, wo Martin von Hermann, der Keeper der SG, da unglücklicherweise den Ball auf die Handkante bekommt und von da ins Tor. Also ich sag mal so, mit etwas Pech, dann steht es noch länger 1-0 und dann, das ist natürlich kribbig. Ich meine, ich habe in eure Halbzeitansprache reingehört, Enrico Göbel war euer Co-Trainer, ist auch bei der Nationalmannschaft als Co-Trainer aktiv, der war alles andere als zufrieden, muss man an dieser Stelle ja auch deutlich sagen.
Zu Recht. Ja, also ich glaube, wir haben da auch den Fehler gemacht, in den Ted dann etwas aus meiner Sicht zu früh zurückzuziehen, wieder in die Abwehr. Mit ihm vorne gab es dort nicht mehr Alarm und sind dann wollten dann auf Nummer sicher gehen. Ich glaube, dass man mit ihm hätte versuchen sollen, da auf das 2-0 zu gehen und frühzeitig. Und dann hätten wir auch den einen oder anderen Spieler, der auf der Bank saß, auch noch einsetzen können.
Dann lass uns mal auf den Spieltag in Saarbrücken blicken. Insgesamt erwarten uns ja 3 plus 2 Spiele, also 3 Blindenfußballspiele plus 2 Einlagespiele. Los geht's am Samstag, den 31. August, mit der Partie Stuttgart gegen Berlin-Köln im Spiel um Platz 5. Also genau die Paarung, die man letzten Endes auch schon am Kreerwald vor 2 Wochen etwa gesehen hat oder verfolgen konnte. Dann um 12 Uhr das Einlagespiel der amputierten Fußballer. Um 13 Uhr dann Spiel um Platz 3, das Revierderby Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04. Dann um 15 Uhr das Einlagespiel der Prominenten. In der Vergangenheit war ja das durchaus gut besucht mit Benny Laut, Timo Hildebrand, Kai Michalke, Stefan Straube, Rainer Plass-Hendrich, also ehemalige Bundesliga-Legionäre oder Akteure. Und um 16 Uhr das Grande Finale FC St. Pauli gegen Blister Marburg. Ja, Hassan, vom Papier her wirklich durchaus interessante Paarung, muss man ja an der Stelle ja sagen, ne?
Ja, also ich hoffe auf spannende Spiele. Also die Voraussetzungen sind dafür gegeben. Marburg gegen St. Pauli, das wird bestimmt ein richtig gutes Spiel, wenn beide Mannschaften gut in Form sind. St. St. Pauli auch für mich die stärkste Mannschaft in der Liga derzeit, die spielstärkste. Und aber auch Marburg hat eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wenn alle an Bord sind, dann kann das ein richtiger Kracher werden. Also das wird bestimmt spannend. Unser Spiel gegen Schalke, ja, wir werden natürlich auch von unserer Seite, auch wenn unsere Neuzugänge möglicherweise nicht dabei sein werden, werden uns natürlich auch reinhängen, genauso wie die Schalke das tun werden. Also das wird sicherlich auch ein sehr interessantes und spannendes Spiel werden. Und ja, und Stuttgart gegen Berlin. Man hat ja gesehen, dass die Berliner den Stuttgartern durchaus auch mal in einem Spiel einen Punkt abnehmen kann. Aber ich glaube, am letzten Spieltag wird sich da Stuttgart keine Blöße geben. Ich würde gerne noch zu einem Thema Stellung beziehen.
Gleich, dazu kommen wir gleich. Okay. Dazu kommen wir gleich. Ja. Ich wollte tatsächlich noch ein bisschen über das Finale schnacken, kurzzeitig. Ja, St. Pauli ist ja letzten Endes mit 26 Punkten aus 10 Partien, also nur 2 Unentschieden, keine einzige Niederlage, 8 Siege.
Überragend.
Ich wollte sagen, überragend durchmarschiert. Machtdemonstration könnte man ja schon fast formulieren. Normalerweise sagt man, im Finale ist es nur ein Spiel, es gibt keinen Favoriten, aber würdest du durchaus schon den Kiezkickern die Favoritenrolle zuschieben?
Ja. Auch wenn Marburg insgesamt die reifere Mannschaft hat, aber St. Pauli ist auf allen Positionen so gut besetzt, mit sehr, sehr laufstarken Spielern. Es ist ja nicht nur der Jonathan Tönsing, der die Tore machen kann. Der Paul Ruge, der hat sich richtig gut entwickelt. Wird schon eine Bärenaufgabe für die Marburger.
Du hast gerade angesprochen, Jonathan Tönsing tatsächlich auf Platz 1, genauso wie Alican Pektaş in der Torjägerliste, beide mit 16 Treffern. Also, das heißt also nicht nur Marburg gegen St. Pauli letzten Endes im Kampf um die deutsche Meisterschaft, sondern auch die beiden Angreifer im Kampf um die Torjägerliste. So, dann machen wir noch kurz eine Werbung und dann geht's gleich weiter mit dem angesprochenen Thema von Hasan Çalıkalp, nämlich das Thema der Russen oder die Diskussion um die beiden russischen Nationalspieler. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.
Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert
täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing. Auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück zu Voi, der Blindenfußball-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Mit mir Jonas Bartmann und an meiner Seite der Teammanager und Standbeispieler von Borussia Dortmund, Hasan Çalıkalp. Hallo Hasan, zurück.
Hallo.
Ja, du hast es ja schon tatsächlich vor dem Werbespot angesprochen, du wolltest gerne zu einem Thema Stellung beziehen. Und zwar dreht es sich darum, dass in Stuttgart tatsächlich ja lautstarke Diskussionen aufkamen. Man hat es ja schon anhand deines Resümees von der Partie gehört. Vedat Sarıkaya soll ja sich durchaus über der Grenze geäußert haben, gejubelt haben. Es geht darum, dass die beiden russischen Nationalspieler einzig gegen Stuttgart gespielt haben. Aber es anders war, als es tatsächlich vielleicht in der Außendarstellung war. Und du hast mich tatsächlich darum gebeten, dass du es gerne in der Öffentlichkeit darstellen möchtest, damit keine falschen Gedanken aufkommen. Und dann möchte ich dir gerne das Mikrofon, wollte ich schon sagen, die Bühne überlassen. Jetzt darfst du gerne mal die Stellung beziehen. Ich habe da sicherlich noch die eine oder andere Zwischenfrage. Immerhin geht es ja bei Tikhonov um den besten Spieler Europas und bei Mansos immerhin um den Kapitän der russischen Nationalmannschaft.
Ja, also ich habe so von Gerüchten gehört, dass wir die russischen Spieler absichtlich nicht hätten gegen Marburg und Berlin eingesetzt, sondern strategisch sie bewusst gegen Stuttgart eingesetzt haben. Aber das ist ja völliger Blödsinn. Wir hätten viel lieber einen Unentschieden oder einen Sieg gegen Marburg geholt, weil danach wären wir mit einem Sieg gegen Berlin ja sicher schon im Finale gewesen. So. Von daher ist diese Überlegung oder dieser Gedanke, den irgendwelche Leute da geäußert haben, völliger Blödsinn. Und dann ist es auch so, wir hätten die Spieler schon gerne auch schon gegen Marburg gehabt und genauso wie in den anderen Spieltagen haben wir versucht, die Spieler so früh wie möglich auch nach Dortmund zu bekommen. Das war leider nicht immer möglich, selbst in Dortmund. Da kamen die Spieler ja auch direkt vom Flughafen auf den Platz und dann gleich die beiden schweren Spiele auch letztendlich bestritten gegen Stuttgart und dann zwei Stunden später gegen St. Pauli. Das war für uns auch nicht so einfach, organisatorisch das hinzubekommen, weil wir mussten ja auch ein Auto und einen Fahrer organisieren, der die dann entsprechend auch abholen kann, der auch deren Sprache mächtig ist. Ja, und jetzt in Stuttgart, die haben ja vor den Spieltagen immer eine Woche lang Lehrgänge gehabt mit der Nationalmannschaft und der Nationaltrainer hat den Spieler nicht eher freigegeben. Das war in der Tat ein Problem für uns, dass das dann noch für uns noch einigermaßen günstig zu koordinieren. Was ich durchaus nachvollziehen kann, den Ärger, den die Schalker zumindest in Marburg hatten am zweiten Spieltag, dass die wirklich überrascht wurden morgens um 8:30, kurz vorm Spielbeginn. Aber als man das dann wusste, dann finde ich, konnte man immer damit rechnen, dass die beiden Spieler auch in den folgenden Spielen spielen würden. Also ich weiß nicht, man muss, es steht nirgendwo in den Regeln geschrieben, dass man drei Tage vorher die Spieler an den jeweiligen Wochenenden ankündigen muss.
Wäre es denn überhaupt eine Lösung, um das so ein Theater, egal welche Mannschaft es letztens betrifft, entgegenzuwirken?
Ja, ich weiß nicht, ob wir uns da nicht zu sehr Regeln auflegen. Also dass man wenn man Neuzugänge bekommt, diese meinetwegen eine Woche vorher oder wie auch immer ankündigt, das finde ich in Ordnung. Das ist auch völlig angemessen. Aber wenn Spieler schon mal im Kader waren, so, dann kann jede Mannschaft damit rechnen, dass diese auch wieder eingesetzt werden können. Und da, finde ich, reicht das, wenn man diese betreffenden Spieler auch dann auf eine Stunde oder eine halbe Stunde vom Spiel dann entsprechend ins Protokoll einträgt. Auch in der Fußball-Bundesliga werden doch auch die Aufstellungen eine Stunde vorher frühestens bekannt gegeben. Also ich weiß nicht, da will man etwas herbeireden, was völlig unnötig ist. Ich weiß nicht, ob das eine bewusste Stimmungsmache ist oder was man damit bezwecken will, ist für mich schleierhaft.
Aber den Schuh des Zirkuses müsst ihr euch doch letztendlich anziehen, oder? Ich meine, wie oft wurdet ihr an diesem Spieltag gefragt in Stuttgart, ob die beiden russischen Nationalspieler entweder da sind oder noch kommen? Und da wurde ja nicht unbedingt Tacheles geredet, dass man sagt, okay, die sind jetzt auf dem Lehrgang der Nationalmannschaft, sie sind eingeplant, aber wir wissen nicht, ob sie entweder den Flieger bekommen oder aus den und den Gründen erscheinen können.
Also ich habe ja vorhin gesagt, dass in Bezug auf Schalke in Marburg, da hätten wir es anders kommunizieren müssen. Das ist völlig in Ordnung. Das freue mich ein, dass wir das hätten anders handhaben müssen. Aber in Bezug auf Stuttgart, klar hätte man das machen müssen. Aber ob das jetzt zwingend ein Fehler ist,
Also was heißt Fehler? Aber mir war es ein bisschen zu viel, wenn man irgendwie nachfragt und das wurde ja so als großes Geheimnis gemacht, anstatt zu sagen, ey Leute, wir wissen nicht, ob sie kommen. Mal jetzt abgesehen jetzt von diesem Fairplay-Gedanken, der vielleicht von dem einen oder anderen angeprangert wird, aber letztendlich hat ja genau jede Mannschaft das gleiche Recht, wenn man das Budget eventuell hat, diese Spieler einfliegen zu lassen oder aber andere Spieler zu verpflichten. Aber mir war es dann tatsächlich ein bisschen too much. Also ich glaube, ich habe nicht eine einzige Antwort. Ich habe diverse Spiele, ich habe auch dich gefragt, wurde immer wieder gesagt, siehst du sie hier oder ja, ich bekam bei WhatsApp plötzlich eine Nachricht, wir haben nachher noch einen Ersatzspieler oder sowas, Ersatztorwart, pardon. Ja, mir war es ein Stück weit zu viel, anstatt dann vielleicht am Morgen zu sagen, okay, die Russen, die kommen heute oder sind geplant. Das macht es, glaube ich, für den Sport auch einfacher.
Dass wir das einfacher machen können, das stimmt. Aber ich bleibe dabei, ich sehe das jetzt nicht zwingend als Fehler, weil du musst die Mannschaftsausstellung im Protokoll eintragen und damit ist gut. Ist meine Meinung und da kann man gerne unterschiedlicher Meinung sein und wir haben das jetzt auch nicht so, wir wollten dieses Thema auch von uns weghalten. Das war eigentlich unser Ziel, es ist uns nicht gelungen. Im Gegenteil, es wurde wahrscheinlich durch unser Handeln eher begünstigt. Letztendlich, weil wir ja selber nicht wussten und wir waren gespannt, wir wollten sie unbedingt auch da haben. Und es war nicht sicher, ob sie den Flieger kriegen. Es hat sich am Freitag entschieden, das haben wir entschieden, dass wir dann in der Hoffnung die Tickets buchen. Und ich habe Samstagnachmittag immer 17.30 Uhr die Info erhalten, dass sie doch den Flieger schaffen. Und dann, klar, hätte ich aber nicht müssen, dann die Info rausgeben können, aber wie hätte das dann ausgesehen? Andere wiederum hätten gesagt, soll das eine Kampfansage sein oder sollen, was gibt der wieder an oder ähnliches, hätte ja auch kommen können.
Ich glaube nicht. Also solange du es halt dann wirklich in der Einfachheit kommunizierst und sagst, Leute, die sind auf dem Lehrgang der russischen Nationalmannschaft, was jetzt kein Geheimnis ist, denn Mitte September beginnt ja letzten Endes die EM in Rom. Und wir wissen ja auch zum Beispiel am Spieltag in Saarbrücken, am letzten Augustwochenende, sind die natürlich auch sehr, sehr fraglich. Dazu kommen wir aber später noch, weil sie ja auch einen Lehrgang haben. Ich glaube, dann hätte man sicherlich kein Problem gehabt zu sagen, okay, dann wissen wir Bescheid. Ich meine, das Erscheinen dieser Spieler war ja schon vor Wochen, glaube ich, fraglich, so wie ich mich mich erinnern zu können. Ja. Und dann letzten Endes, gut, man hatte mit Stuttgart natürlich einen Gegner, der mit dem Ausgang der Liga selber nichts mehr zu tun hatte, aber man mag es kaum glauben, aber wenn man jetzt gegen Marburg jetzt am letzten Spiel gespielt hätte und das wäre, ich glaube, dann wäre der Aufschrei ein Stück weit größer gewesen. Also klar, selbst Stuttgart war angestachelt davon, die wollten unbedingt gegen euch gewinnen, aber letzten Endes entwickelst du vielleicht auch ja einen Matchplan. Gut, es war fraglich, es war nicht unbedingt fraglich, es war schon tendenziell ungewiss, dass sie überhaupt kommen. Und irgendwann musst du ja natürlich deinen Matchplan ausrichten, dementsprechend. Und du musst dich dann irgendwann für eine Taktik entscheiden. Entweder du planst die Russen mit ein oder eben nicht. Und ja, das musst du natürlich auch in die Köpfe der Spieler reinbekommen, weil du kannst nicht plötzlich, wenn du die Tikhonov und Mansos einplanst als Gegner, dann spielst du natürlich ein Stück weit defensiver vielleicht, vermutlich, und doppelst da einen von den beiden. Und wenn die natürlich nicht dabei sind, dann versuchst du ein Stück weit vielleicht offensiver zu spielen, weil du natürlich nicht die Offensivkraft hast, wenn ein Tikhonov dabei ist.
Okay, also das Spiel war um 13 Uhr. Und unsere Mannschaft ist, ich glaube, 20 vor 12 oder sowas aufs Gelände gekommen. Das heißt, es war noch eine Stunde 80 Minuten. Und bei uns geht es jetzt nicht um Geld oder sonst was. Jetzt, wie handeln das denn die anderen Profimannschaften im sehenden Fußball? Die erfahren es ja auch eine Stunde vorher. Ich weiß nicht, ob man die Sache nicht wirklich zu sehr aufbauscht. Klar, die einen können, man kann jetzt suchen und vielleicht findet man auch irgendwas, was man hätte vielleicht anders handeln sollen für die bessere Atmosphäre. ich glaube, dass sich inhaltlich nicht allzu viel geändert hätte. Ob es jetzt, weiß ich nicht, ob ich Samstagabend erfahre oder Sonntag früh, wir hängen uns auch nicht an irgendwelchen Dingen auf. Und jetzt gerade die Stuttgarter, das verstehe ich überhaupt nicht. Wenn es um Erfolg geht, ist ihnen wahrscheinlich nicht zu schade, habe ich den Eindruck. Das kennen wir ja auch aus den früheren Jahren. Ich will da nicht alles aufzählen. Ich nenne nur ein Stichwort, Vedat, der ja immer wieder in Gesprächen war. Jeder, der die Jahre den Blindenfußball beobachtet hat, wird wahrscheinlich wissen, auf was ich da anspiele. Von daher, ich denke, man sollte da auch den Ball ruhig etwas flacher halten. Es mag sein, ich hätte es vielleicht Samstag späten Nachmittags, frühen Abend mit unseren Trainern und der Mannschaft kommunizieren können und dann auch gleichzeitig dann mit den Spielbeschreibern, Schiedsrichtern und den anderen Mannschaften. Aber ja, man hätte es machen können, aber ich sehe das nicht so als so einen großen Fehler.
Dann hast du jetzt natürlich die Chance, zu bestätigen oder nicht zu bestätigen, ob die beiden Russen denn fraglich sind für das Wochenende in Saarbrücken. Ich hatte es ja ein bisschen ja schon anklingen lassen.
Ja, also ich wünschte, ich könnte jetzt wieder sagen, dass sie da sind, kann ich leider nicht. Sie sind ab morgen, nein, stimmt gar nicht, ab letzte Woche, letzten Freitag, vom 16. bis entweder 29. oder 30. im Trainingslager. Wenn, dann werden wir es wahrscheinlich sehr kurzfristig erfahren, ob sie können. Aber eins kann ich versichern, wenn die erst Samstag früh erst fliegen können, sollten, dann werden wir auf die beiden verzichten. Wenn es die Möglichkeit gibt, dass sie dann Freitag anreisen können, dann würde ich mich freuen und natürlich auch die beiden Spieler mitnehmen wollen.
Die allseits bewährte Skala von 1-100%, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Stand jetzt, dass sie erscheinen werden?
Ja, es kann sein, dass es Anfang der Woche oder Mitte der Woche anders aussieht, aber im Moment sehe ich sie vielleicht bei 10%.
Also doch schon eher unwahrscheinlich.
Ja, und jeder, der so Wochenenden organisiert und der weiß, wie aufwendig diese Dinge auch oft sind, zumal man ja auch so sehr kurzfristig dann handeln muss, wenn man irgendeine Information bekommt. Und in seltenen Fällen kriegt man dann die Tickets auch zu günstigen Konditionen. Also wir geben auch nicht freiwillig, zahlen auch nicht freiwillig das Doppelte oder Dreifache für irgendwelche Flüge. Ist schon nicht ohne und da müssen wir auch überlegen, inwieweit ist uns das dann auch wert. Das werden wir dann irgendwann in den nächsten Monaten dann besprechen und dann schauen wir mal. Aber grundsätzlich ist es so, dass diese beiden Spieler und deren Guide, das sind für uns auch nicht nur Spieler. Wir haben wirklich auch eine Art Freundschaft entwickeln können. Wir verstehen uns mit denen hervorragend und sie selber sagten auch ganz deutlich, dass sie auch sehr, sehr gerne für uns spielen. Und hinzu kommt, dass der BVB einer ihrer Lieblingsvereine wohl ist. Und das freut uns dann natürlich auch. Das sieht man ja auch daran, wie sie gefeiert haben dann am Ende. Ne? Zumindest in den Spielen, wo wir gewonnen haben.
Tatsächlich habe ich das schon beim Spieltag in Marburg gehört, dass von Tikunov, dass Dortmund einer der größten Vereine Europas ist und er den Verein sehr sympathisch findet. Aber falls er einen Schalker zuhört, der ist jetzt nun also gewarnt. Oder informiert eher gesagt, die Wahrscheinlichkeit stand jetzt. Niko Kovac hat ja diese beiden Worte sehr geprägt, noch zu Zeiten als Trainer von Eintracht Frankfurt. Stand jetzt ist es noch unwahrscheinlich, kann sich aber durchaus ändern. So, falls Mo Abdelwaris, der Trainer der Schalker, zuhören sollte, eventuell beim Matchplan bedenken.
Ja, also ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, aber
wäre natürlich auch von der sportlichen Qualität her tatsächlich eine schöne Sache letzten Endes, klar. Weil man will halt, dass die beiden besten Mannschaften antreten. Klar, würdet ihr ein Stück weit auch eine Favoritenrolle übernehmen, nicht nur, weil ihr Dritter in der Abschlusstabelle wurdet mit 7 Punkten Vorsprung, sondern auch einfach, ich finde, ihr habt jetzt den Großteil der Spiele mit dem bestritten, dann solltet ihr auch das Finale bestreiten und tut der Liga aus sportlicher Sicht nur gut, muss man dann
sagen. Ja, und wenn das eben nicht klappen sollte, dann ist es so, dann hoffe ich jedenfalls, dass es trotzdem ein gutes Spiel sein wird und dass wir dann auch ein faires Spiel und einen fairen Umgang miteinander pflegen. Das wäre mein Wunsch.
So, das war tatsächlich ein tolles Schlusswort von Hasan Çalıkalp, dem Teammanager und Standby-Spieler von Borussia Dortmund. Wer Blindenfußball live miterleben möchte, ist herzlich eingeladen am 31. August auf dem Tbilisser Platz. Das Ganze geht los, wie ich ihm gerade schon vorgelesen habe, ab 10 Uhr mit der Partie Stuttgart gegen Berlin-Köln, um 13 Uhr Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Also die Mutter aller Derbys auch im Blindenfußball. Und das zum dritten Mal in dieser Saison. Der BVB peilt ja auch den dritten Derby-Sieg in dieser Saison an. Und dann um 16 Uhr das Finale der FC St. Pauli zum dritten Mal in Serie im Endspiel gegen die SFBG Blister Marburg. Wer nicht vor Ort sein kann, ist natürlich herzlich eingeladen. Der Live-Audio-Deskription von Florian Alp, Felix Amrain und Maurizio Valgoglio sowie meiner Wenigkeit zu lauschen, das Ganze unter www.blindenfußball.net bzw. www.blinden-fußball.de. Da kommt ihr sofort auf den Live-Player und könnt euch die Spiele ganz entspannt in der Sonnenliege bei einem kühlen Kaltgetränk anhören. Vielleicht das ein oder andere Hopfenmalzgetränk oder eine Cola oder was auch immer. Das war's an dieser Stelle. Ich freue mich auf euch in Saarbrücken oder an den Endgeräten zu Hause. Bis dahin, ich bedanke mich bei Hasan Çalıkalp, wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen, bevor ich dich vergesse.
Danke,
Hasan.
Ich danke dir.
Und ich hoffe, dass wir dann doch etwas Licht ins Dunkel bringen können in Sachen Diskussion um die russischen Nationalspieler. Wie gesagt, bis dahin, macht's gut. Ciao.
Voi, der Blindenfußball-Podcast mit Jonas Barkmann auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.